Führung und andere Katastrophen. Ein Podcast zum Reflektieren, Mitdenken, Nachdenken und Schmunzeln.
Heute
bei Führung und andere Katastrophen,
apropos Katastrophe, Schulz von Thun. An diesem Modell des vier Ohren und vier Münder Nachricht
seit Schnabelmodell
habe ich mir die Zähne ausgebissen, jahrelang. Ich habe das nicht verstanden. Das war mir viel zu kompliziert. Und dann kam eine Leiterkompetenz und dann kamst du und hast mich ein bisschen versöhnt mit dem Modell. Warum stehst du denn so auf das Modell, Gabi?
Also zum einen, weil es mich einfach am Anfang auch wirklich vor große Probleme gestellt hat. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung bei Friedemann Schulz von Thun gemacht habe und wir die ersten Übungen gemacht haben zu den vier Ansichten einer Nachricht, nachdem man uns dann lang und breit auseinanderpuzzelmantuckelt hat, was ist Sachebene, was ist Appell, was ist Beziehung, was ist Selbstkundgabe oder Selbstoffenbarung. Beide Begriffe sind ja bei Schulz von Thun unterwegs. Und wir Übungen gemacht haben und ich kann dir nicht sagen, wie oft der Dozent, weiß ich nie vergessen, der Dozent gesagt hat, du bist schon wieder auf der Sachebene, du bist schon wieder nicht in deinem Gefühl. Und ich ihn immer angeguckt habe und gedacht, das lerne ich nie, das lerne ich nie und das grüne Ohr nie. In der Diagnostik lernst du ja mit dem grünen großen Ohr zu hören. Das heißt also, ich sage ja immer lächelnd, Augen auf im Straßenverkehr, wenn man sich mit uns unterhält, weil wir gelernt haben zu hören, was Menschen meinen, aber nicht sagen. Und irgendwann war es einfach so, also ne, Können kommt von Üben. Und irgendwann war es einfach so, dass wir in der Konfliktklärung, wo wir die vier Ansichten einer Nachricht also wirklich bis zum Abwinken geübt haben, irgendwann habe ich gemerkt, und jetzt kommt's, ich kann das spüren. Ich kann das Gefühl vom anderen spüren und dann kann ich es in Worte ausdrücken. Und als das passiert ist, und das ist das, was die Teilnehmer bei mir auch lernen, sich tatsächlich auf den Stuhl des anderen zu setzen, in den vier Ansichten einer Nachricht sich klar zu machen. Die wichtigste Ebene ist erst einmal das Gefühl von mir, mein Gefühl, dunkelgrün, Selbstoffenbarung, Selbstkundgabe und das Gefühl vom anderen. Und das hat mich total fasziniert. Das war so ein schönes Gefühl zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, also nur so wirklich, als wenn du so mit den Händen etwas anfasst, zu verstehen, was das Gegenüber gerade bewegt. Das war so toll und das ist der Grund, warum ich so ein glühender Anhänger dieses Modells geworden bin. Und dann in der Kombination mit der Beziehungsebene, sich so klar zu machen, hey, was halte ich eigentlich von dir? Warum habe ich so einen großen Spaß daran, mit dir gemeinsam zu arbeiten oder diesen Podcast zu machen oder auch in anderen Arbeitseinheiten unterwegs zu sein? Weil unsere Beziehung stimmt. Warum stimmt unsere Beziehung? Weil hatten wir eben Authentizität und Vertrauen. Ich einfach weiß, du lässt mich so, wie ich bin und du gehst in deiner inneren Haltung davon aus, dass ich okay bin und ich gehe davon aus, dass du okay bist und damit können wir, ich und du, ein gutes Wir gestalten, als Wir-Gefühl. Und als Führungskraft ist es wichtig, dass ich mir die Frage stelle, wie ist die Beziehungsebene, haben wir in dem letzten Teil ja schon mal ganz kurz angeteasert, wie ist meine Beziehung zu meinen Mitarbeitenden und noch viel wichtiger, wie ist die Beziehung meiner Mitarbeitenden zu mir? Was halten die eigentlich von mir? So, und dann kommen wir zum Appellaspekt. Ich immer dann, wenn ich mit irgendjemandem kommuniziere, möchte ich auch was erreichen. Und das ist den meisten Menschen gar nicht klar. Ich bin immer wieder erschüttert, wenn ich in irgendwelchen Prozessen daneben sitze als stiller Beobachter, wie Menschen miteinander reden, ohne was zu sagen. Oder wie Projektsitzungen zu Ende gehen und ich dann immer sage, so, und was ist jetzt bitte anders, als es vorher war? Ja, also, weil es wird sich auf der Sachebene ausgetobt und dann haben wir auch schon alle vier Seiten aus dem Nachrichtenquadrat und auf der Sachebene kann ich nicht viel bewegen. Da passiert ja nur eins und eins ist zwei. Viele Menschen glauben ja, dass man auf der Sachebene Konflikte lösen kann. Das geht nicht. Konflikte entstehen, Teil 1 in unserem Podcast, im Eisberg auf der Gefühlsebene unter Wasser. So, und wenn ich gerade sauer bin und verärgert oder mein Nachbar mir gerade die Show gestohlen hat, weil er sich mit fremden Federn geschmückt hat, dann ist unsere Beziehungsebene gerade gestört. Wenn mir dann jemand sagt, wir wollen hier mal nicht persönlich werden, dann ist das ja schon fast wie ein Angriff auf meine eigene Person, weil mir gerade jemand sagt, deine Gefühle sind nicht so wichtig. Und das, finde ich, ist einfach das entscheidende Moment, dass viele Führungskräfte sehr stark über die Sachebene gehen und über den Appell. Sie wollen etwas erreichen, sie wollen etwas durchsetzen und dabei nicht immer darauf achten, dass ihr Gefühl stimmig ist, auch in der Beziehung zu ihrem Gegenüber, und dass sie diese Signale auch senden und vor allen Dingen auch auf die nonverbale Kommunikation, die ja durchaus auch vier Farben haben kann, da auch drauf zu achten.
Vielleicht erinnern sich unsere Teilnehmenden oder unsere Hörer noch an den Ausspruch Gesagtes nicht gehört. Und das ist ein schönes Modell dafür, davon auszugehen, dass nur weil ich etwas gesagt habe, das noch lange nicht so bei meinem Gegenüber angekommen ist. Beispiel, ich erwarte einen schlüssigen am Ende des Monats Rechnungsbeschluss. Dann kann das sein auf der Sachebene, okay, ich brauche das. Es kann aber auch heißen, warum hast du das bis jetzt nicht vernünftig gemacht? Ich erwarte bessere Qualität, je nachdem, wie der andere das hört. Wenn das nicht geklärt wird, dann kann das auch von dem Gegenüber, willst du mir damit sagen, du bist unzufrieden mit meiner Arbeit oder denkst du, ne, XY, kann das halt zu Missverständnissen führen. Und wir unterschätzen immer noch, was für ein großes Bermuda-Dreieck Kommunikation ist.
Das ist so. Und wenn ich mir anschaue, ich bin ja als Mediatorin sehr häufig unterwegs und löse völlig verworrene Beziehungsebenen wieder auf, dann ist es ganz oft so, dass das, was vermeintlich auf der Sachebene ausgetragen wird, seinen Ursprung fast immer im Gefühl hat. Entweder auf der Beziehungsebene, dass da eine Verletzung vorgelegen hat, oder eben in der Selbstoffenbarung, dass ich selber vielleicht mit mir nicht zufrieden bin und das auf den anderen übertrage. Auch das ist möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass ich mir klar mache, dass meine Ich-Botschaften und auch meine Beziehungsbotschaften auch gerade im nonverbalen Bereich schneller sind und empfindlicher sind als die Sachebenen. Ich nehme immer gerne das Beispiel, und das kennen alle Menschen auf dieser Welt. Ich drücke die Türklinke zu einem Raum herunter, in dem sich Menschen befinden. Und genau in dieser Sekunde hört das Gespräch auf. Wie lange brauche ich, um für mich klar zu haben, ist das Gespräch gerade tatsächlich zufällig zu Ende gewesen? Oder aber haben die gerade über mich geredet und haben peinlich berührt aufgehört? Da brauche ich nur, und das kennt jeder, brauche ich nicht mal eine Sekunde für, dann habe ich ein Gefühl. Und wenn ich dann noch die Frage stelle, habt ihr etwa gerade über mich geredet? Und alle sagen, nein, überhaupt nicht. Ivo, bloß, wie kommst du denn darauf? Dann weiß ich natürlich, dass es genau andersrum gewesen ist. Das heißt also, auch in der Nonverbalität darf ich mir Gedanken darüber machen, dass ich sende, dass ich Beziehungsbotschaften sende und dass ich auch meine Gefühle sende, wie es mir gerade geht. Und dass ich darauf achten sollte, dass ich dort auch eine Kongruenz herstelle. Also wenn ich gerade über den Flur gehe mit gesenktem Haupt und irgendwie mich traurig fühle und mich dann jemand aber fragt, wie geht es dir? Und ich gucke den an und sage, Dankeschön, es geht mir gut. Dann kann ich sicher sein, dass meine Authentizität schwer in Gefahr ist und dass mein Gegenüber das im Zweifel auch merkt. Das vielleicht nicht gleich benennen kann, aber es taucht sofort ein komisches Gefühl auf. Und in den vier Ansichten einer Nachricht ist es dann eben einfach auch wichtig, für sich selber als Führungskraft herauszufinden, wie sende ich denn gerne und wie höre ich? Ich habe vor ganz vielen Jahren mal einen Top-Manager, der auch heute immer noch am Start ist, gehabt, der konnte gute Beziehungsbotschaften senden, aber der konnte sie nicht verstehen. Dem konnte man sie vorlesen, der hat sie nicht verstanden. Er konnte sie selber lesen und er hat sie nicht verstanden, sondern sein Kopf hat sofort immer aus jeder Beziehungsbotschaft nur das Rationale rausgeholt. Und das hat mal dazu geführt, dass mehrere Führungskräfte damit gedroht haben, zu kündigen, weil sie sich einfach überhaupt nicht verstanden gefühlt haben, gesagt haben, was muss denn noch alles passieren? Wir haben es ihnen gesagt, wir haben es aufgeschrieben, wir haben es ihnen erklärt. erklärt. Wir haben Beispiele gebracht und trotzdem hat er es immer wieder nur auf Ratio runtergezogen. Das ist zumindest ein krasser Fall, klar. Aber diesem Menschen musste tatsächlich erstmal richtig geholfen werden, die Beziehungsbrille aufzusetzen und zu verstehen, dass es eben auch noch nicht nur Beziehungsbotschaften gibt, die ich sende, sondern dass ich die auch tatsächlich verstoffwechseln darf.
Auch hier, ne? Das ist halt ganz spannend. Viele fragen sich immer in der Kommunikation, ob sie über die Selbstoffenbarungsebene gehen dürfen, ob sie sich so zeigen dürfen. Und nehmen wir jetzt mal, ne, ihr scheint da einen guten Deal für gefunden zu haben für den Coachie. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, er wäre im autistischen Spektrum und es wäre jetzt ihm nicht möglich, auch da Menschen abzuholen und zu sagen, es kann in der Kommunikation manchmal so wirken, als wenn mich nur das und das interessiert. Ich kann es einfach nicht hören. Bitte, wenn Sie was haben, sprechen Sie mit mir darüber. Ist ja für viele gleich schon so, nee, ich kann mich ja nicht, ne?
Da sind outen. Genau, ich kann ja nicht zugeben, dass ich etwas nicht kann. Und dabei macht es uns doch als Menschen so charmant, wenn ich daherkomme und sage, also dafür bin ich einfach nicht gemacht. Ne? Also wenn mir das unterläuft, bitte mir sagen, bitte klar und deutlich mit mir darüber sprechen, weil ansonsten merke ich es eben einfach nicht.
Ich finde das ganz schön. Ich habe letztens so einen Begleittext unter einer Mail gelesen. Wir beschäftigen auch Menschen mit Legasthenie. Bitte haben Sie, ne, nur dass Sie Bescheid wissen.
Genau.
Und ich habe ja auch eine kreative Rechtschreibung. Es macht das Leben einfach deutlich einfacher.
Ja, klar.
So, wenn man das anders macht. Wichtig ist halt auch einfach zu wissen, wie man Nachrichten hört. Das ist manchmal auch branchenspezifisch. IT ist dann anders gelagert als soziale Berufe. Auch was das Hören von Nachrichten betrifft, da fängt dann manchmal der große Kummer an, wenn fachübergreifend die Abteilungen miteinander sprechen sollen. Deswegen lohnt es sich, ein Verständnis dafür zu haben, wie Kommunikation funktioniert.
Ganz genau. Und dann gibt es ja noch die Spezialisten, die liebst du ja so sehr, die eine Kommunikation sofort auf den Punkt bringen, indem sie demjenigen einfach schlicht und ergreifend den Boden unter den Füßen wegziehen. Man nennt es Killerphrasen. Das haben wir schon immer so gemacht. Das ging ja noch nie. Was ist denn an dieser Stelle eigentlich los, wenn jemand solche Sätze sagt? Also, das geht mich nichts an. Für mich ist das Thema jetzt beendet. Kraft meines Amtes setze ich jetzt mal einen Schlusspunkt. Oder. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, salopp ausgedrückt, mir hat gerade jemand den Stecker gezogen, ich weiß nichts mehr zu sagen. Dann können wir mit den vier Ansichten einer Nachricht ganz wunderbar arbeiten, weil wenn wir das dann mal durch die Selbstoffenbarung schicken, also was ist die Motivation eines solchen Senders, wenn er plötzlich sagt, das geht mich nichts an oder das haben wir so noch nie gemacht und ich mich dann auf den Stuhl des anderen setze, dann spüre ich unter Umständen, dass derjenige Angst vor Veränderung hat. Ich spüre, dass er oder sie eine Herausforderung hat mit dem Thema, wo er sie es nicht zugeben kann und will, das hatten wir ja gerade wieder, dazu stehen, auch in der eigenen Toleranz zu sein, zu sagen, es gibt Dinge, die kann ich einfach nur mal nicht so gut. Und wenn ich dann Kraftamt die Macht habe, die Basta-Karte zu ziehen, nun nenne ich das immer liebevoll, dann muss ich damit leben, dass sich mein Gegenüber abgeblockt fühlt, dass das ein absoluter Motivationskiller ist und dass ich demjenigen tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes auf der Beziehungsebene den Stecker rausgezogen habe und dann ist die Beziehung tot.
Aber was mache ich denn, wenn ich mich nicht mit der toten Beziehung zufrieden geben will, weil ich mit demjenigen zusammenarbeiten will?
Oder muss.
Oder man muss oder darf. Wie kriege ich das Ganze dann eingefangen? Was sind deine besten How-to? Wie nagel ich einen Reispudding an die Wand?
Das hat was damit zu tun, wie mutig ich letzten Endes auch bin. Vielen Menschen haben ja häufig das Phänomen, dass sie sagen, mir fällt in der Sekunde einfach nichts ein. Ich bin wie vor den Kopf geschlagen und dann ist das auch so. Und wenn ich vor den Kopf geschlagen bin, dann brauche ich mir jetzt ja auch nicht überlegen, was ich jetzt Schlaues sagen würde. Da kommt eh nichts bei raus, weil im Zweifel ist gähnende Leere im Gehirn. Aber was ich tun kann und wovon ich ein großer Fan bin, ist, wenn ich eben der oder diejenige bin, die erst in der zweiten Step darauf reagieren kann, bei nächstbester Gelegenheit einfach zu sagen, ich würde gerne nochmal auf deine oder auf ihre Aussage von gestern zurückkommen. Sie haben gestern was auch immer gesagt. Und dann zu sagen, Dazu habe ich noch mal eine Frage und dieses Fragen nennt sich diplomatisches Hinterfragen. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, das geht nicht, das haben wir so noch nie gemacht, weil es um Transformationsprozesse geht und derjenige gerade in Ängsten schwebt, weil er vielleicht auch Angst hat, dass es ihm um die eigene Kompetenz geht oder an die eigene Kompetenz geht, besser gesagt, dass ich dann sagen würde, unter welchen Umständen, und das ist eben der Part des diplomatischen Hinterfragens, unter welchen Umständen würde es denn vielleicht doch gehen? Haben Sie irgendwo oder hast du irgendwo eine Möglichkeit, wo du sagst, wenn wir den und den Weg einschlagen würden, dann wäre es doch machbar? So, also ist erstmal so im Guten zu versuchen, da nochmal ins Gespräch zu kommen. Wenn die Absicht, also die Selbstoffenbarungsebene einer Killerphrase jedoch war, eine Kiste zuzumachen, weil ich einfach sie zugemacht haben will, weil ich darüber nicht reden will und weil ich die Macht habe, das zu tun, dann kann ich, und das ist tatsächlich eine Frage von Selbstbewusstsein, also sich selber bewusst zu sein, zu sagen, ich möchte überhaupt nicht despektierlich klingen, aber ich habe noch mal eine Frage zu gestern. War es Ihre Absicht, mir an der Stelle deutlich zu machen, dass ich da auf dem falschen Weg bin? Also wirklich eine Frage zu stellen, um das Ganze nochmal, deswegen diplomatisches Hinterfragen, aus der Haltung, ich bin okay, du bist es auch, ich möchte es einfach nur verstehen. Also aus dieser Haltung heraus da nochmal ranzugehen. Wenn mir dann jemand wieder ins Gesicht springt, dann weiß ich, dass da ein Triggerpunkt ist und dann kann ich es nicht ändern. Vor allen Dingen dann, wenn es hierarchisch ist, dann muss ich es einfach so nehmen, wie es ist und mir Gedanken darüber machen, wie da auf der Ebene vielleicht noch ein Auskommen ist. Gott sei Dank passiert das aber nicht so oft. Die meisten Menschen reagieren darauf, wenn man mit diplomatischem Hinterfragen, also wie könnte es doch gehen, was genau meinten Sie eigentlich damit, kann ich noch irgendetwas tun, um das vielleicht auf eine andere Bahn oder auf eine andere Schiene zu bringen. Die meisten Menschen reagieren auf solche Signale und sind dann auch bereit, wieder ins Gespräch einzusteigen.
Du sagst jetzt diplomatisches Hinterfragen, während ich dir zuhöre, denke ich so, würdest du das auch auf der Beziehungsebene oder Selbstoffenbarungsebene ansprechen, dass dich zum Beispiel die Dinge verletzt haben?
Das hängt davon ab, wie groß das Vertrauensverhältnis ist. Also, ne, da, wie stark sind die 7 Pfeiler des Vertrauens? Wenn ich zu jemandem Vertrauen habe und ich weiß, unsere Beziehungsebene trägt das, würde ich das tun. Auch unabhängig vom Hierarchieverhältnis. Ich kenne viele Führungskräfte, also wenn wir jetzt gerade mal über das Thema Führen von Führungskräften sprechen, die so ein gutes Verhältnis haben, dass sie das bei ihrem Boss oder bei ihrer Chefin auch ansprechen würden. Und ich kenne auch viele Führungskräfte, die das bei ihren Mitarbeitern zulassen, einfach weil sie wirklich eine gute, reflektorische, beziehungsorientierte Basis geschaffen haben.
Aber die Basis muss halt stimmen.
Die Basis muss stimmen. Also wenn ich mir nicht sicher bin auf der Beziehungsebene, ob ich das tun kann oder nicht. Also willst du ein guter Leiter sein, schau es in dich selbst hinein, hat ja Frido immer gesagt. Und mein Gefühl mir im Eisberg sagt, im Eisbergmodell, ich bin bei dir nicht sicher, dann sollte ich vielleicht auch mir überlegen, ob ich das tatsächlich anspreche oder ob ich es nicht besser lasse. Weil die Intuition ist ein guter Berater. Wir haben ja 3 Grundzustände im Kämpfen, Fliehen, Todstellen. Und wenn ich so merke, ich weiß von all dem nicht so richtig, wie ich mich jetzt gerade verhalten sollte, dann ist Todstellen an der Stelle sicherlich nicht verkehrt, um erstmal auszuloten und auch zu verstehen. Und da hören eben viele auf, sich damit mal zu beschäftigen, warum reagiert mein Gegenüber so scharf? Also das ist ja eine Ausnahmesituation, wenn jemand so reagiert. Das ist ja kein sozial erwünschtes Verhalten, mit so einer Schärfe daran zu gehen.
Ich glaube, das wäre nochmal ein gutes Thema für einen anderen Podcast, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob das immer ein Ausnahmeverhältnis ist. Aber vielleicht ist dann das mal ein gutes Thema für einen Podcast, wie führe ich meinen Chef?
Oh ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee.
Ich glaube, gerade diese schwierigen Fälle interessieren auch unsere Zuhörer, denn die gibt's ja schon. Ne?
Und ja, klar.
Die Frage ist, kündige ich oder bleibe ich und unter welchen Umständen bleibe ich? Und unter welchen Umständen kann ich vielleicht auch, die Frage ist, aus dem Überleben ins Gestalten der Arbeitsbeziehung zu kommen.
Ne? Ganz genau, ganz genau. Aber da können wir noch mal eine gesonderte Folge von machen, das stimmt.
Dann lass uns doch noch mal auf die Evergreens zurückgehen, des diplomatischen Hinterfragens, was wir noch so an Phrasen uns immer wieder gerne mal über den Weg laufen.
Machen Sie doch, was Sie wollen. Also das ist so das Totschlagargument, wo ich dann wirklich im unsicheren Fahrwasser bin. Was heißt das jetzt eigentlich genau?
Wie hinterfragen wir die? Wir sind ja schon abgebogen zur Lösung. Was sind so die Sachen, wo wir hinterfragen können? Gib doch mal so ein paar Beispiele aus deinem Alltag.
Also wenn wir jetzt mal gerade bei dem Letzten bleiben, machen Sie doch, was Sie wollen, was ja an Unsicherheitsfaktoren nicht mehr zu überbieten ist, aus meiner Perspektive. Dann ist es wieder eine Frage des Selbstvertrauens. Ich würde dich anschauen, wenn du mir sowas sagen würdest und würde sagen, aber nachher nicht meckern, wenn das Ergebnis nicht gefällt. Und das hörst du an meiner Stimme schon, das würde ich immer mit einem Lächeln machen. Also bei machen Sie doch, was Sie wollen, gibt es auch noch die Variante, es einfach mal so zu belassen und zu gucken, in aller Regel kennen wir unser Gegenüber, ja, um einfach einzuschätzen, ist das vielleicht auch mal eine Tagesformsache? Ist das vielleicht heute einfach zu viel gewesen und ich gehe morgen nochmal auf mein Gegenüber zu und hake nochmal nach und sag, wir haben gestern über dieses und jenes Thema gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass Sie noch nicht so ganz glücklich damit gewesen sind. Ich hole das auch immer zu mir. Wir haben ja immer den Grundsatz, wenn zwei Finger auf den anderen zeigen, zeigen drei auf mich. Also hole ich die Dinge immer zu mir, um zu sagen, ich möchte nicht machen, was ich will. Ich würde gerne im Konsens mit Ihnen gemeinsam handeln wollen. Und dann kommt das diplomatische Hinterfragen. Haben Sie vielleicht eine Idee? Das geht gut, wenn ich Vorgesetzte habe, da nochmal um Rat zu fragen, weil Vorgesetzte haben ja letzten Endes auch die Aufgabe, mal aus einer anderen Perspektive zu schauen, weil sie hierarchisch einfach höher gestellt sind. Haben sie häufig ja auch eine andere Perspektive, nicht immer, aber häufig, da nochmal wirklich um Rat zu fragen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, das haben wir schon immer so gemacht, dann kann ich, und das ist tatsächlich so ein Griff in die Trickkiste, zu sagen, das stimmt, ja. Also wenn jemand wirklich sagt, das haben wir schon immer so gemacht, dann ist das ja auch so. Ich kann demjenigen also völlig freimütig Recht geben und kann sagen, das stimmt, da haben sie völlig, oder da hast du völlig Recht. Und jetzt kommt das diplomatische Hinterfragen. Unter welchen Voraussetzungen könnten wir es vielleicht anders machen? Gibt's da was? Also wenn wir nachher im nächsten Kapitel auf das Riemann-Kreuz zu sprechen kommen, auf die Grundstrebungen einer Persönlichkeit, dann kommen wir auf Menschen zu sprechen, die Routinen lieben, die sehr verfahrensorientiert sind und für die Veränderung eine wirklich große Herausforderung darstellt. Und gerade bei diesen Menschen ist es immer gut zu sagen oder zu fragen, unter welchen Umständen könnte es doch gehen, weil wenn ich denjenigen, der betroffen ist, in die Beteiligung holen möchte und Betroffene zu Beteiligten zu machen, war schon immer eine gute Idee. Nur muss ich mich dann auch wirklich um die Betroffenheit kümmern. Ansonsten ist es das Papier nicht wert, auf dem es steht. Mir klar zu machen, was die Sichtweise meines Gegenübers ist und derjenige merkt, dass ich mich damit wirklich beschäftige, habe ich durch das diplomatische Hinterfragen große Chancen, die Beziehungsebene wieder insoweit herzustellen, dass wir auf der Sachebene im Thema weiterkommen. Weil es geht immer Gefühl vor Sache. Wenn jemand blockiert, komme ich in der Sache nicht weiter. Also muss ich die Blockade aufheben.
Also ist jetzt ein guter Zeitpunkt für die nächste Folge zum Riemann-Thoma-Modell.
So sieht's aus.